Als wir das letzte Mal hier waren zum Gottesdienst, hatte ich kurz berichtet, wo wir gerade als Familie aktuell stehen, in einem Übergangsprozess. Anfang Mitte Dezember hatte sich bei uns dienstlich was Neues aufgetan. Das war noch nicht so weit, dass man Ross und Reiter hätte nennen können, aber mindestens zu sagen, die Schmidts sind in einem Prozess. Und bei manchen war ja die Frage, wie sieht es denn bei denen aus? Und heute sind wir einen Schritt weiter. Nicht, dass wir gestern vorm Abgrund gestanden hätten, sondern in diesem Prozess sind wir einen Schritt weiter. Und wir werden voraussichtlich im Spätsommer, der Termin muss noch genau festgelegt werden, die Gemeindearbeit zweier FEG-Gemeinden in Fulda und in Schlüchtern übernehmen. Wahrscheinlich hat Gott gedacht, nehmen wir gleich zwei Gemeinden, sonst wird es dem Heiko vielleicht so langweilig. Und das ist jetzt gerade letzten Sonntag, hat die zweite Gemeinde die Berufung ausgesprochen oder eben durch Wahl entschieden. Und so ist die Sache jetzt in trockenen Tüchern. Was uns sehr freut, einmal, weil wir wissen, wo es weitergeht. Dass es weitergeht, das hatten wir uns gedacht, aber jetzt ist es konkret und fest. Und das Zweite ist, und ich bin so ein Liebhaber von Win-Win-Situationen, also wo man viele gute Dinge noch nebenbei hat und nicht nur eine gute Sache. Gut ist, dass wir erstmal wohnen bleiben können, wo wir sind. Das ist ein toller Effekt für unsere Kinder. Wir sind ja vor 4,5 Jahren schon umgezogen hier in die Region. Und so sich für Kinder in die Schule einzugewöhnen, die Lehrer kennenzulernen, seinen Rhythmus zu finden, das schafft man nicht in einem halben Jahr, sondern das braucht einfach ein bisschen Zeit. Und gerade unsere jüngsten beiden, die sind in so einem Aufwind, was die Schule anbelangt. Und das bringt uns eine Menge Stabilität. Also das ist schon mal schön, dass wir da erstmal Ruhe haben. Wir bleiben natürlich dadurch, dass wir wohnen bleiben, auch nah hier an Wächtersbach dran. Ich habe zwei Sonntagsgemeinden, also nicht, dass sie nur sonntags leben würden, aber die haben da Gottesdienst, was die Möglichkeit weiterhin eröffnet, auch mal samstags immer wieder hier zu sein oder mal unter der Woche. Ja, und wir sind an unseren Eltern dran. Also das ist eine ganz schöne Situation und ich dachte, das sage ich euch, wo wir da gerade stehen. Und jetzt müssen wir viele Dinge noch klären, wann wird der Dienstanfang genau sein und lauter solche Sachen, aber insgesamt sind wir erstmal da wieder auf dem Weg. Ich war ja schon FEG-Pastor für 5 Jahre im Westerwald, also von daher ist es für mich auch ein Heimspiel, ja. Also die andere Heimat, die FEG-Heimat, und wir sind ganz gespannt, wie sich das entwickeln wird. Dann mit zwei Gemeinden kennen wir zwar auch schon aus dem Dienst. Und für uns beginnt auch da ein bisschen eine neue Dienstsituation, ähnlich wie hier. Hier tauchen wir jetzt auch schon seit über einem Jahr in Doppelpack auf, ne? Also wenn ich da bin, ist meine Frau auch da. Und so wird es jetzt auch zukünftig mit den anderen beiden Gemeinden sein, dass wir zusammen bei den Gemeinden sein werden, uns dort einbringen werden. Und dann sagte ich meiner Frau heute Morgen, die war heute Morgen nicht so ganz fit. Ich bin ganz froh, dass sie jetzt so ganz fit ist. Und es war nicht ganz sicher. Also so halb hatte ich mich vorbereitet, wenn Brigitte heute Abend ausfällt, werde ich Gitarre spielen. Dann sagt ihr beim Frühstück, also für die Zukunft, weißt du, musst du gerüstet sein. Wenn ich ausfalle, musst du predigen. Ne? Aber jetzt warten wir mal ab, wie das geht und dann schauen wir mal, wie das funktioniert. Als ich vor ein paar Wochen hier war, hatte ich über das Gespräch zwischen Jesus und Petrus gepredigt, Johannes 21. Vielleicht können sich manche, die da waren, daran erinnern. Ich glaube, das war so ein schneereicher Samstagabend, wo viele aus gutem Grund lieber zu Hause geblieben sind. Aber wir hatten uns mit diesem Thema beschäftigt und meine Frau sagte auf der Rückfahrt, also wenn du jetzt schon darüber predigst, dass man Jesus lieben soll, dann musst du auch beim nächsten Mal darüber predigen, wie das geht, Jesus zu lieben. Und das brachte mich eben zu dem Predigtthema, das uns heute beschäftigen soll miteinander. Liebe Jesus, wie das geht, indem du sein Gebot hältst oder seine Gebote hältst. Das ist das Thema für heute Abend. Und ich möchte gleich zu Anfang, bevor es richtig losgeht, sagen, dass es nicht um Werkgerechtigkeit geht. Auch wenn man bei diesem Titel den Eindruck bekommt, du musst nur das Richtige tun und gut und brav sein, dann ist schon alles prima. Nein, nein. Es ist weder das Anliegen in meiner Predigt, noch ist es die Theologie, die sich dahinter verbirgt. So ist es nicht. Und so einfach ist es auch nicht mit der Liebe zu Jesus, denn es ist so viel einfacher. Und das soll uns heute Abend ein bisschen beschäftigen und eins nach dem anderen der Reihe nach. Und bevor ich so richtig loslege, möchte ich euch nochmal mit hineinnehmen in das Verständnis von Liebe, was wir in der griechischen Sprache vorfinden und was uns natürlich in einem Neuen Testament, das in griechischer Sprache verfasst ist, begegnet, um zu begreifen, was hinter den Worten steht, wofür wir im Deutschen keine Worte haben, aber eine Grammatik haben, die das ausdrückt und deutlich macht, worum es geht. Dass wir nicht falsch abbiegen, sondern richtig verstehen, wenn Jesus von der Liebe spricht und von der Liebe, die er zu uns hat, das, was Willi ja auch gelesen hat, und die Liebe, die er auch von uns fordert und die sich ausdrückt, was sich eigentlich damit verbindet. Drei Begriffe in der griechischen Sprache sind möglich zu gebrauchen für das Wort Liebe, für das wir in Deutschen nur eins haben. Das erste Wort ist Eros, der griechische Begriff. Und das ist eine Liebe, die alles nimmt, die nur kassiert und nichts dafür an Liebe investieren muss. Und ich habe da länger rumgemacht, aber es gibt ein ganz prominentes Beispiel für diesen Begriff. Mein Sohn Jonas, der hatte mich draufgebracht, das habe ich auch letztes Mal erzählt, wenn es bei uns zu Hause was Leckeres gibt, Brigitte gut gekocht hat, was sie eigentlich immer tut, aber es gibt so Lieblingsspeisen, dann isst er und sagt, oh, ich liebe es. Und wer hat daraus einen Werbeslogan gemacht? Ist mir erst die Tage aufgefallen. Habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. McDonald's, ja. McDonald's wirbt mit dem Begriff, ich liebe es. Und das steht für Eros, ja. Also sicherlich, du bezahlst ein paar Euro, aber du bekommst etwas, was dir richtig gut tut, was du liebst und was du einfach für dich nimmst, ohne im Grunde wirklich Liebe zu geben. Und dazu sagen wir im Deutschen, oh, ich liebe es. Das gefällt mir, das tut mir gut, das finde ich super, ja, um ein paar andere Worte zu gebrauchen. Eine Form von Liebe, die 100% nimmt und nichts gibt. Die nächste Form der Liebe, das nächste Wort in der griechischen Sprache ist Phileo. Das haben wir vielleicht schon mal gehört, die Bruderliebe, die geschwisterliche Liebe. Das ist die Liebe, die auf Gegenseitigkeit beruht. Du bist nett zu mir, bin ich nett zu dir. Du tust was für mich, tue ich was für dich. Das ist die Liebe, die unser Miteinander vor allem prägt. Ja? Auch in den Gemeinden. Zu knapp gegriffen, aber so ist es, okay? So sind wir auf dem Weg. Und wir gebrauchen in der deutschen Sprache, wenn wir davon reden, benutzen wir und sagen, ich hab dich lieb, dem anderen gegenüber. Ich hab dich lieb. Das können wir vielen Leuten sagen. Oder auch heute Abend, wenn du hier rumguckst, wirst du viele Leute sehen, wo du sagst, dem könnte ich sagen, ich hab dich lieb. Ja? Ich finde dich super, du bist nett. Und dann gibt es das Wort Agape. Die Liebe, die 100% gibt, ohne irgendetwas zu erwarten, ohne etwas einzufordern, irgendeine Voraussetzung oder Bedingung zu stellen. Und das beste Beispiel, das wir haben, ist tatsächlich Jesus Christus, der vor 2000 Jahren ans Kreuz ging, für deine und meine Schuld gestorben ist und nicht gefragt hat, lohnt sich das, ans Kreuz zu gehen? Wird wohl der Heiko oder wer immer hier sitzt, das für sich in Anspruch nehmen? Völlig bedingungslose Liebe, weil Jesus weiß, dass sein stellvertretender Tod für unsere Schuld am Kreuz der einzige Weg für dich und für mich ist, zurück zum Vater zu kommen. Er tut es, ohne eine Bedingung zu stellen. 100% bereit zu geben, ohne es von der anderen Seite abhängig zu machen. Und in unserer deutschen Sprache gebrauchen wir die Formulierung, ich liebe dich dafür. Ich liebe dich. Das ist so stark, das würdest du ganz sicher nur ganz wenigen Leuten sagen, oder? Und eben auch Gott gegenüber. Und wenn wir heute Abend von Liebe reden, dann reden wir von dieser Agape-Liebe, die bedingungslos ist, die Gott uns bedingungslos gegenüber ausgibt, aber zu der er uns auch ruft. Und mein Hauptanliegen bei meiner letzten Predigt im Januar war, dass wir begreifen, wir können diese Liebe nicht von uns aus leben. Dazu ist mein Herz nicht in der Lage. Es ist eine göttliche Liebe. Und es kann Gott in mir bewirken, dass ich es lebe. Aber tun und danach handeln muss ich. Und das werden wir heute miteinander anschauen, wo wir gefragt sind, wie wir uns aufstellen und anfangen, diese Liebe zu leben. Was ich in meiner Predigt im Januar ganz bewusst unterschlagen habe, weil das nicht mein Schwerpunkt war, war deutlich zu machen, dass die Aufforderung zu lieben ja ein Verb ist und als Befehl gegeben werden kann und kein Adjektiv. Du sollst lieben. Zu lieben heißt aktiv zu sein. Und es ist kein Gefühl. Und das ist wahrscheinlich das Größte, was uns herausfordert in unserer Sprache, dass wir mit dem Begriff Liebe meistens ein Gefühl assoziieren. Das kann man sogar in Wikipedia nachlesen. Und das ist mein erster Punkt, den ich heute Abend in den Vordergrund stellen möchte. Liebe ist Handeln und kein Gefühl. Liebe ist Handeln, ist eine Aktion und kein Gefühl. Ich glaube, das ist vielen von uns bekannt, aber so richtig auf dem Schirm haben wir das nicht, sondern wir denken bei Liebe, bei diesem Wort, sofort an Gefühl und gebrauchen auch Liebe synonym für im Grunde eine Erfahrung, eine Eigenschaft und einen Zustand. Ich will das nochmal deutlich machen, wo der Unterschied zwischen Eigenschaft und Verb ist oder Aktion ist. Bei einer Eigenschaft fragt man, wie ist etwas? Also wie ist der Heiko? Klein, dick, was dir sonst noch einfällt. Und lieb, ja, aber das ist nicht Liebe. Verliebt, ja, genau das ist der Punkt. Wir gebrauchen oft das Wort Liebe und meinen aber, verliebt zu sein. Wir meinen ein Gefühl. Und das gehört zusammen, aber es sind zwei verschiedene Dinge. Wenn wir jetzt zu Handlungen kommen, zu Aktionen, eben zu dem Verb, dann ist es anders. Also für das Verb und im Handeln steht die Frage nach dem, was tut jemand? Was tut der Heiko? Er predigt, er trinkt Kaffee, er liebt. Und da merken wir, darum geht es, wenn Jesus uns auffordert zu lieben, geht es nicht um ein Gefühl, sondern es geht um das Tun, um das Handeln, um die Aktion. Die Liebesbeziehung zwischen zwei Menschen, gerade zwischen Mann und Frau, beginnt oft mit dem Gefühl, mit dieser Erfahrung des Verliebtseins. Hoffentlich gegenseitig, sonst wird es echt schwierig, oder? Aber wenn aus diesem Gefühl, diese Zuneigung zu einem Menschen, wenn aus meinem Verliebtsein zu meiner Frau vor über 25 Jahren keine Liebe wird, dann ist die Ehe vorbei, bevor sie begonnen hat. Dann ist die Grundlage nicht gelegt, dass es miteinander funktionieren kann. Gott hat nicht gedacht, ihr müsst verliebt sein, damit es miteinander geht, sondern Gott sagt, ihr müsst einander lieben, aktiv, zueinander, füreinander und bedingungslos füreinander da zu sein. Dass dann die Ehe zu dem wird, worum es geht. Also verliebt sein als ein Anfang, ja, aber wenn es dabei bleibt, ist es zu wenig. Es muss zu der Liebe zueinander kommen. Es muss zu der Liebe zu Gott kommen. Damit eine Ehe lebenslang stabil funktionieren kann, muss aus dem ersten Gefühl eine Liebe werden, die die Haltung und die Handlung einnimmt, bedingungslos und uneingeschränkt das Beste für den anderen zu suchen. Wenn uns das nicht gelingt in der Ehe, werden wir uns immer wie Betrogene fühlen, weil wir nicht bekommen, was wir wollen, weil wir einfordern, was wir möchten, anstatt zu investieren, was der andere braucht. Und ich glaube, deswegen scheitern auch so viele mit der Ehe, weil sie es falsch verstehen. Die Ehe ist nicht, der Partner ist für mich da, sondern ich bin für den Partner da. Und vielleicht wirst du heute Abend bei dem, was wir hier miteinander betrachten, noch ein paar Mal überlegen, ja, auf welche Seite gehe ich denn? Und du gehst immer auf die Seite, was der andere tun muss. Wir werden ein paar Beispiele bringen, wo dir ganz schnell einfällt, was der andere dir zu tun hat. Aber unsere Position heute Abend ist die andere Seite. Es ist das, was wir zu tun haben, wo ich gefordert bin, etwas zu tun. Ich habe gesagt, ich mag Wikipedia und ich habe das mal mitgebracht, eine Definition, die der Patrick einblendet. Dort wird Liebe beschrieben und da merken wir diese Wechselwirkung zwischen der Erfahrung und dem Gefühl auf der anderen Seite, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, das, was am Ende aber auch an Handlung sein muss, sonst wird es nicht funktionieren. Wikipedia schreibt, nach engerem und verbreitetem Verständnis ist Liebe ein starkes Gefühl, da haben wir es, mit der Haltung inniger und tiefer Verbundenheit zu einer Person, die den Zweck oder den Nutzen einer zwischenmenschlichen Beziehung übersteigt. Und sich in der Regel durch eine entgegenkommende, tätige Zuwendung zum anderen ausdrückt. Also da merken wir, da kommt die Aktion ins Spiel. Wir merken diese Dimension. Aber selbst Wikipedia fängt mit dem Gefühl an, oder? Ausgehend von dieser ersten Bedeutung wurde der Begriff in der Umgangssprache und der Tradition schon immer auch im übertragenen Sinne verwendet und steht dann allgemein für die stärkste Form der Hinwendung zu anderen Lebewesen, Dingen, Tätigkeiten oder auch Ideen. Ich liebe Wikipedia, weil manchmal tolle Sachen drinstehen. Ich habe noch nie was reingeschrieben. Ja? Also hier haben wir wieder Eros. Ja. Und hier sehen wir diese besondere Betonung, aber die am Ende nicht auskommt, weil sie merkt, es kann ja nur wirklich funktionieren, wenn die Aktion dazukommt. Und diese innige Zuwendung, dieses Empfinden, dieses Verliebtsein, das kennen wir auch bei Gott, auch wenn wir vielleicht den Begriff nicht dafür gebrauchen. Vielleicht war es nicht bei dir in deinem Leben, bevor du angefangen hast, mit Jesus auf dem Weg zu sein, das Gefühl eines Verliebtseins. Aber es war vielleicht das Gefühl sein, überführt zu sein von der Gegenwart Gottes. Oder eben eine göttliche Erfahrung, eine Begegnung mit Jesus. Vielleicht das Erkennen deiner Erlösungsbedürftigkeit, dass du verstanden hast, wenn Jesus jetzt, wenn das, was er für dich getan hat, nicht für mein Leben gilt, dann bin ich vor Gott total verloren. Vielleicht hast du Erfahrung gemacht, wo Gott dein Gebet erhört hat und übernatürlich in dein Leben eingegriffen hat und du aus dem Staunen nicht mehr rauskommst und in der Weise Gottes Gegenwart gespürt hast. Es gibt so viele, viele verschiedene Elemente, die damit zu tun haben, dass Gottes Dimension unser Leben hineingekommen ist und das uns angeschaltet hat für diese Beziehung zu Gott. Aber weißt du, wenn du dein Leben lang darauf wartest, dass Gott in dein Leben hineinwirkt und etwas tut und du nicht anfängst, Gott zu lieben, dann wird das eine genauso einseitige und begrenzte und im Grunde auch zu scheitern verurteilte Situation sein, wie auch in einer Ehe. Auch das Leben mit Gott ist eine Liebesbeziehung, die auf Gegenseitigkeit angelegt ist. Er liebt uns uneingeschränkt und bedingungslos. Und das muss auch unser Ansatz sein, unser Ansatz werden, sonst wird es nicht funktionieren. Das Leben mit Gott ist keine Beziehung, in der er uns bedient und uns alles gibt, sondern in dem wir anfangen, für Gott genauso bedingungslos zu leben. Jesus hat Petrus gefragt, wisst ihr noch im Januar, als ich darüber gepredigt hat, liebst du mich? Und im Grunde fragt er mit diesem Wort, das er gebraucht, das Jesus gebraucht, liebst du mich, Agabe, liebst du mich bedingungslos? Und Petrus antwortete im übertragenen Sinn mit diesem kleineren, schwächeren Wort Phileo und sagt, ich liebe dich, ich hab dich lieb, weil du für mich bist und weil du mir hilfst. Genau ist der Punkt. Das ist eine Nummer schwächer. Aber Jesus fordert uns und Petrus auf, auch ihn bedingungslos zu lieben, ohne Ansprüche zu stellen, ganz für ihn da zu sein, ihn zu lieben, ihn in den Mittelpunkt zu stellen. Und so ist heute Abend die Folge aufgrund der Liebesbeziehung, die Gott uns vormacht und zu der er uns beruft, mein Predigtthema: Liebe Jesus, indem du seine Gebote hältst, als ein Aspekt. Da gibt es noch viele andere Aspekte, die dazugehören. Aber das ist der so grundlegende Aspekt, den wir nicht aus dem Blick verlieren dürfen. Einmal, weil er in dem Wort Agape zu Hause ist und genau diese Liebe meint, die gibt, die sich hingibt und verliert in dem anderen. Und zum Zweiten, weil Jesus es immer wieder sagt. Und Jesus, Willi hat ja einen Text gelesen, der sehr umfangreich ist und wo es eigentlich im Schwerpunkt um den Heiligen Geist geht, aber der eingerahmt ist von der Liebesbeziehung zu Jesus, ohne die es keinen Heiligen Geist gibt, und wo Jesus am Anfang und am Ende wie viel Mal wiederholt und sagt, wer mich liebt, hält meine Gebote. Also darum wollen wir uns heute kümmern und damit wollen wir uns heute Abend beschäftigen. Und das ist mein zweiter Punkt. Was ist denn dieses Gebot, das uns dazu bringt, dass wir halten sollen, dass wir Gott lieben sollen? Und es ist im Grunde die Zusammenfassung der ganzen Gottesbotschaft. Das ist mein zweiter Punkt. Liebe ist die Zusammenfassung der ganzen Gottesbotschaft, der ganzen Heiligen Schrift. Ich weiß, das scheint jetzt im ersten Moment wieder danach zu klingen, ja, ich muss nur richtig handeln, aber warten wir mal ab und dann werden wir schon sehen, wie das funktioniert. Da kommen ein paar Leute zu Jesus und das Bericht des Matthäus, Evangelium Kapitel 22, die Jesus wieder aufs Glatteis führen wollen, und sie kommen mit einer sehr interessanten theologischen Frage. Sie sagen, wie kann man die ganze Bibel, also damals ging es nur um das Alte Testament, wir haben heute noch das Neue dazu, wie kann man das alles zusammenfassen? Ne? Das ist so eine tolle Kür. Ich weiß noch, als ich meine erste Predigt halten sollte, wurde ich vorher von dem Pastor geprüft. Und eine Frage war, hör mal Heiko, wenn du deine Predigt zusammenfasst in einem Satz, was ist der Satz? Und dann musste ich das machen. Und genauso kommen sie strategisch zu Jesus, wollen 39 Bücher des Alten Testaments zusammengefasst haben und sagen in einem Satz. Und Jesus sagt es ihnen, das, was im Grunde Menschen, die mit Gott leben, völlig klar ist. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber das zweite: Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten sind in diesen Geboten enthalten. Die Zusammenfassung der gesamten Heiligen Schrift in zwei Versen hier. Wenn also Jesus davon spricht, dass du seine Gebote halten sollst, um ihn zu lieben, dann spricht er zuallererst von dieser Zusammenfassung, oder? In einem Satz, in dem sich alles zusammenfasst, oder in diesen zwei Geboten, in diesen zwei Zusammenfassungen, die wir das finden. Und jetzt könnte man den Eindruck bekommen, man befindet sich in einem Zirkelschluss. Ich habe das versucht, mit einer kleinen Grafik deutlich zu machen. Da ist die Aufforderung heute Abend, dass wir Jesus lieben sollen. Und wenn wir Jesus anfangen zu lieben, dann heißt es, das erste Gebot, das größte Gebot, die Zusammenfassung zu halten. Und die sagt, liebe Gott. Und wenn wir versuchen, Gott zu lieben, dann führt es uns dazu, Jesus zu lieben. Versteht ihr den Zirkelschluss? Und du fragst dich, bitteschön, wo ist denn hier die praktische Anwendung? Wo ist denn hier die praktische Anwendung? Aber es ist kein Zirkelschluss. Es ist kein Zirkelschluss. Denn dieses Gebot hat eine konkrete Anwendung für alle Bereiche unseres Lebens. Und jetzt müsst ihr echt schwer aufpassen, dass ihr die Kurve kriegt mit mir und merkt, wie praktisch dieses erste große Gebot, das zusammenfassend alles bedeutet, ist und unser Leben betrifft. Ich war vor ein paar Wochen in Fulda gewesen, nicht in meiner zukünftigen Gemeinde, sondern so einer Tagung von Leuten, die in der Gemeindeentwicklung tätig sind. Und für diese Tagung waren Menschen eingeladen, die aus der Wirtschaft kommen, aus der Organisationsentwicklung. Auch Christen, aber die als Berater und Träter tätig sind und die sich in der Organisationsentwicklung betätigen. Organisationsentwicklung beschäftigt sich mit der Frage, wie kann der Aldi, wie kann Mercedes, wie kann ein Autohersteller, wie können die Banken in ihrer Organisation effizienter werden und auf den Weg kommen. Und an beiden Tagen war Ralf Jurer aus Hanau da, auch ein Nazarener, übrigens ein ehemaliger, der beruflich aus der Organisationsentwicklung kommt und sozusagen über sein berufliches Kerngeschäft gesprochen hat. Und es ging bei der Tagung darum, die Frage, wie können wir als Theologen, ja, die versuchen, Gemeinde zu entwickeln, aus der Organisationsentwicklung Dinge lernen. Genauso wie sich manchmal Menschen aus der Wirtschaft, Ingenieure tatsächlich, ja, mit biblischen Inhalten beschäftigen, um zu fragen, was kann ich lernen für meine Ingenieurstätigkeit oder für meine Leitungsführungsaufgabe. Also waren wir als Theologen da und eingeladen war jemand aus der Wirtschaft, um uns aus der Organisationsentwicklung etwas beizubringen, das wir lernen können, weil eine Gemeinde auch im Grunde eine Organisation von Menschen ist. Ja, die muss auch organisiert werden. Und Ralf Jurer fing an und sagte, was interessant ist, dass die Organisationsentwicklung keine eigenen Werte und Voraussetzungen hat bei dem, was sie tut. Da gibt es eine ganze Menge an technischen Dingen, die man einsetzen kann, auch organisatorischen Dingen, um eine Organisation besser zu strukturieren, auf den Weg zu bringen. Aber einen ethischen Ansatz oder eine Grundidee, eine Ausrichtung, die werteorientiert ist, gibt es in Organisationsentwicklung nicht. Und das ist ihm aufgefallen in seiner Arbeit über Jahre. Und dann hat er uns erzählt, mit welchem ethischen Unterbau er arbeitet, um Organisationen, Firmen, Organisationen, weltliche Einrichtungen zu helfen, auf den Weg zu kommen. Und er liest uns Matthäus 22 vor. Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Und er sagt, das ist sein Ansatz, um Organisationen zu beraten und ihnen zu helfen, ihre Arbeit gut zu tun, segensreich zu tun. Er sagt dann, naja, mit manchen Organisationen kann er dann nicht so mit Gott kommen, da muss er ein bisschen aufpassen, sagt er, er wird ja nicht für eine Predigt bezahlt, sondern für eine gute Organisationsentwicklung. Manche vertragen das nicht so gut, wenn man dann mit so frommen Sachen kommt, aber im Hintergrund tut er nichts anderes, sagt er. Und er sagt, bei anderen Firmen, wo er merkt, da hat er die Freiheit, da kann er auch genau sagen, dass er mit dem kommt und das in den Mittelpunkt zu stellen. Das ist doch scharf, oder? Jetzt sind wir heute Abend hier zusammen. Wir versuchen zu überlegen, wie kriegen wir dieses Gebot in unser Leben rein? Und da kommt ein Organisationsentwickler und sagt, ja, genau so arbeite ich hier, um Organisationen weiterzubringen. Und schauen wir uns das mal an, dieses erste Dreieck, wenn du ein bisschen weiterschaltest, genau. Das ist also im Grunde sein Ansatz, Organisationen zu entwickeln. Liebe Gott, dein Nächsten wie dich selbst. Und damit wir verstehen, wie er das anwendet, haben wir auf der nächsten Chart eben so eine Anwendung von Ralf Jure in der Organisationsentwicklung. Liebe Gott, also die Frage, wozu bist du berufen, was ist deine Aufgabe, wozu bist du da, um diese Welt weiterzubringen und auch Gott zu ehren, wenn man das will, als Organisation. Ja? Was ist eben deine Aufgabe? Und ich glaube, keiner von uns wäre dagegen, wenn eine Autofirma gute Autos baut, die technisch funktionieren, dass wenn wir einsteigen, nachher auch sicher nach Hause kommen, oder? Ist nichts gegen einzusagen. Ne? Wenn sie sauber wären, wenn man das vorher ins Schaufenster gestellt hat, ist nichts einzuwenden dagegen, oder? Also, einen guten Job zu machen, ist für eine Organisation eine wichtige Aufgabe. Und ich glaube, ich brauche das nicht noch weiter zu bemühen. Wir wissen gerade in unseren Tagen in der Automobilbranche, wie sehr in diesem Punkt geschlampt wurde, oder? Und Böses getan wurde, absichtlich Böses getan wurde, anstatt Gutes zu tun an dieser Sache. Das haben wir gerade auf dem Tisch, Organisationsentwicklung mitten in unserer Welt, weil Leute sich nicht geschert haben um ihre Verantwortung, die sie haben, vor Gott auch und den Menschen auch und Regierung auch, auch Regierung. Und deine Nächsten, den Kunden zu sehen, um ihm weiterzuhelfen. Und weißt du was, du als Kunde kannst für die Organisation da sein, um ihre Ziele zu erfüllen, aber du als Kunde kannst tatsächlich auch jemand sein, der gut bedient wird und am Ende auch gut bedient ist. Und das ist gar nichts Schlechtes, oder? Wenn man etwas kaufen möchte und man bekommt das Richtige. Ich habe so eine Schlüsselerfahrung vor vielen Jahren gehabt in einem großen Musikfachgeschäft in Süddeutschland. Wir brauchten für ein kleines Evangelisationsangebot eine Verstärkeranlage, die gut für die Beschallung ist, aber klein genug, um sauber zu transportieren. Und da kam ich mit einem Verkäufer ins Gespräch. Und in Musikfachgeschäften hast du in der Regel immer Musiker angestellt, die gute Musiker sind, die die Anlagen bedienen können, die Instrumente spielen können, aber schlechte Verkäufer sind. Und sie haben immer so ein bisschen ein schlechtes Gefühl, wenn sie etwas verkaufen, weil der Eindruck da ist, sie würden den Kunden über den Tisch ziehen, sie müssten ihm jetzt was verkaufen. Sie haben gar nicht verstanden, dass der Kunde da ist und einen Bedarf hat, den sie gut beraten und auch gut decken können. Und das war ein sehr interessantes Gespräch, er und ich, über die Frage, was ist eigentlich ein Verkäufer? Ist er der böse Drecksack, der nur sein Zeug verkaufen will und sein Geschäft machen will? Was viele Musiker so empfinden, wenn sie im Verkauf sind und gar nicht verstehen, dass es so hilfreich sein kann, dem Kunden, der mit einem Anliegen kommt, der ein gutes Klavier kaufen will, der eine gute Verstärkeranlage kaufen will, das zu verkaufen, was wirklich für ihn das Beste ist. Und darum geht es. Also unsere Anforderungen mit den richtigen Produkten zu befriedigen, ist ein toller Job. Und das kann eine Organisation tun. Sie kann es auch anders machen. Aber sie kann das tun. Und dann ist es ein großer Gewinn für mich als Kunde und für die Firma. Und das Zweite ist sich selbst. Wie geht eine Organisation mit ihren Mitarbeitern um? Und gerade in den letzten Wochen war Schlecker wieder in die Schlagzeilen gerückt, weil da gerade ein Gerichtsverfahren ansteht. Und ich glaube, das ist ganz Deutschland klar. Wir sprechen ja schon von den Schleckerfrauen, wie von den Trümmerfrauen, ja, spricht man, Schleckerfrauen, weil es eine betrogene Berufsgruppe ist. Weil es eine betrogene Berufsgruppe ist, wo eine Firma ihre Verantwortung zu den Mitarbeitern, zu ihren Leuten nicht eingehalten hat. Aber ich vermute mal, die wenigsten von uns heute hier haben mit Organisationsentwicklung zu tun. Und deswegen sollten wir dieses eine Gebot, Gott zu lieben, indem wir Gott lieben und unsere Nächsten wie uns selbst mal auf unser Leben anwenden, oder? Und ich habe das mal versucht, mit der Berufsseite zu tun, mit der viele von uns zu tun haben oder zu tun hatten. Ja? Wie verhält sich das mit dem Beruf, das erste Gebot. Und dazu habe ich auch eine Chart. Wenn ich mich mit meinem Beruf beschäftige, wenn du dich mit deinem Beruf beschäftigst, mit der Frage, was soll ich mal tun für die jüngeren Leute oder für die, die im Beruf stehen, mittendrin sind, wie soll ich meinen Beruf ausfüllen, dann kann man das auf zwei verschiedene Weisen mindestens machen. Nämlich die christliche, die dieses Gebot zu dem Mittelpunkt nimmt. Liebe Gott, wenn ich das tue, auch in meiner beruflichen Frage, da stelle ich zuerst die Frage, Herr, was möchtest du, dass ich tun soll? Hast du in deiner beruflichen Karriere, deiner beruflichen Situation diese Frage je in den Vordergrund gestellt, was möchte eigentlich Gott, dass ich tun soll, als du deinen Beruf gewählt hast? Oder wie soll ich meinen Beruf am besten ausführen, dass Gott geehrt wird? Das kann sogar eine Arzthelferin, ich habe gerade hier dich in der Schusslinie, deswegen warst du jetzt mal dran, oder? Du kannst da sitzen und kannst den Patienten schwer traktieren. Ich bin ja so ein Leidensgenosse, wenn es um Zahnarzt geht. Aber du kannst es tun, um Gott zu ehren und dem Patienten richtig zu helfen. Jetzt bin ich schon so weit. Du kannst es zur Ehre Gottes tun. Du kannst morgens in die Zahnarztpraxis gehen. Die Gudrun habe ich hier gerade in der Linie deswegen. Und kannst deinen Alltag beginnen mit dem Ansatz, Gott zu ehren. Und das Zweite ist, und das solltest du tun, du kannst deinen Kunden gut bedienen, so dass es ihm gut geht, anstatt dass er Schmerzen hat oder es ihm schlecht geht oder sonst irgendwas. Ich weiß, so bist du nicht und die wenigsten Zahnarzt-Elferinnen, die ich erlebt habe, oder Ärzte, sind so sadistisch. Naja, im Westerwald hatten wir so einen kleinen Sadisten, oder? Der konnte sich freuen, wenn es auch richtig wehgetan hat, ne? Ja gut, also lassen wir das Thema, alles klar, genau. Aber eben, also wirklich diese Frage, in meinem beruflichen Ansatz, wie kann ich ein Segen sein für die Kunden? Und mein Nächster ist ja auch mein Kollege, oder? Und mein Nächster ist ja auch mein Vorgesetzter. Und mein Nächster ist auch der, der unter mir arbeitet. Also wenn wir uns jetzt in den Beruf hineinbewegen und dieses erste Gebot nehmen, Gott zu lieben und meine Nächsten wie mich selbst, dann ist tatsächlich die Frage gerechtfertigt, wie kann ich meinen Job machen? Wie kann ich an meinem Beruf, an meinem Arbeitsplatz mich einsetzen, dass Menschen, die mich umgeben, gesegnet sind? Kunden, Vorgesetzte, Kollegen und Leute, die ich zu befehligen habe, die unter mir sind, unter mir arbeiten. Wenn du deinen Beruf ausübst, wo immer du tätig bist, ist das dein Ansatz, den du verfolgst oder nicht? Und dann sind wir selbst, oder? Dann sind wir selbst. Wir sollen unseren Nächsten leben wie uns selbst. Und ich finde, eine sehr gerechtfertigte Frage ist, wie kann ich meine Begabungen und Fähigkeiten, die Gott in mich hineingelegt hat, die er mir gegeben hat, zur Erfüllung bringen, zum Einsatz bringen, so dass auch ich Freude habe? Also ich finde das eine große Katastrophe, wenn man einen Job macht, wo man sagt, also eigentlich bin ich der Schlechteste dafür, ich muss es halt machen, es macht ja sonst keiner, es ist eine Katastrophe. Du solltest das machen, was Gott in dich hineingelegt hat, wie du als Persönlichkeit bist und was du kannst und was du gerne und gut machst. Aber das reflektieren wir oft nicht und das wird dann meistens nicht nur für uns schlecht, sondern auch für unseren Nächsten sowieso. Das ist eine ganz berechtigte Frage, auch beruflich weiterzukommen. Weiterzukommen, um dass wir zu einem guten Einsatz kommen und letztlich auch selbst eine hohe Lebensqualität erfahren bei dem, was wir tun. Es gibt im Job immer herausfordernde Dinge, die uns herausfordern, ja, die nicht so einfach sind. Aber wenn dein Job, wenn du montags in die Firma gehst und das nur alles Mist ist, was hier begegnet, dann solltest du gut überlegen, ob du nicht was anderes machen solltest, weil das für dich schlecht ist und für deinen Nächsten sowieso. Und Gott wird dabei gar keine Ehre abbekommen. Ich glaube, wir brauchen diesen Mut, das in den Blick zu nehmen. Und ich glaube gar nicht, dass es oft so ist, dass wir Sachen machen, die wir nicht so gut können, weil wir nicht so gut qualifiziert sind. Ich glaube, wir sind an Positionen, die wir ausfüllen, für die wir aber gar nicht so qualifiziert sind, als Persönlichkeit, mit unseren Begabungen. Aber wir sind da mal hinbefördert worden, das deutsche Peterschen-Prinzip. Ja? Du bist so lange befördert, bis du völlig unglücklich bist und keiner ist bereit zu sagen, ich gehe jetzt einen Schritt zurück und mache dann etwas, was mir eigentlich Spaß macht. Ich weiß, wir sind in der Zeit furchtbar drüber, es muss jetzt sein, es tut mir leid, wir sind beim Beruf. Ich habe eine Geschichte von einem Mann gehört, der eine Schreinerei begleitet hat. Und da ist genau das passiert. Da ist ein super Schreiner, der mit Holz gut umgehen kann, der tolle Sachen baut, der tolle Ideen hat, Dinge umzusetzen. Die Schreinerei wird größer und wo landet er am Ende? am Schreibtisch als Chef und hat mit Holz überhaupt nichts mehr zu tun. Aber er ist der Chef, oder? Und weißt du, das braucht wahnsinnig viel Demut zu sagen, ich suche mir dafür jemanden, Chef zu sein, der mit Zahlen, mit Papier, mit Personal zu tun hat und gehe wieder in die Werkstatt, weil ich ein super Holzingenieur bin und arbeite mit Holz. Und diesen Mut hat der Mann mit viel Begleitung aufgebracht. Er ist 3 Tage in der Werkstatt und 2 Tage die Woche muss er im Büro sein, um Dinge einfach zu entscheiden und zu machen. Haben Geschäftsführer gesucht, keine einfache Aufgabe, jemand, dem man sehr viel Vertrauen gibt. Personalchef gesucht, um all das zu machen, dass die Firma weiter wachsen kann, weiter expandieren kann. Aber der geniale Chef mit der super Begabung, mit Holz umzugehen und Sachen zu entwickeln, ging wieder in die Werkstatt, also der Firmeneigentümer, der Inhaber. Das braucht unheimlich viel Mut, diesen Schritt zu gehen. Von da oben, weißt du, von der besseren bezahlten, also für den Chef vielleicht nicht, aber von der besseren bezahlten Situation, von der Situation, die vielleicht nicht so körperlich fordert wie immer, auf die Position zu gehen, wo du einen Job machst, der dich richtig erfüllt, den du gerne tust und damit auch andere ehrst. Nehmen wir gerade die berufliche Sache und wenden die mal ins Gegenteil. Dafür habe ich auch einen Chat gemacht. Also wie gehe ich mit meinem Beruf um? Oder was tue ich beruflich, wenn Gott nicht der Mittelpunkt meines Lebens ist, sondern wo ich plötzlich der Mittelpunkt meines Berufes bin? Wenn es darum geht, mich zu lieben, das Beste abzubekommen, ja? Da ist die Frage, wie kann ich am meisten Geld verdienen? Was kann ich für mich als Bestes rausschlagen? Wie kann meine Arbeit einfachste und leichteste sein? Ja? Das ist so der Hauptschwerpunkt, wenn Gott zur Seite tritt und ich im Mittelpunkt bin. Und dann müssen auch all die anderen mir dienen, oder? Dann ist die Frage, wie kommt das Geld des Kunden am meisten, am schnellsten in mein Portemonnaie, oder? Der Nächste. Und da ist nicht die Frage, wie kann ich meine Kollegen weiterbringen, sondern was können die alles für mich tun? Also die Untergeordneten sowieso, ne? Die müssen es eh machen, was ich sage. Aber auch meine Kollegen sind alle für mich da, dass es mir gut geht. Und meine Vorgesetzten, die müssen auch bitteschön erfüllen, was ich will und was ich für Rechte habe. Und wenn ich das auch jetzt so überziehe, aber ich glaube, ihr merkt schon, das ist von manchen Dingen, die uns so begegnen im Arbeitsalltag, nicht weit weg, oder? Das sind wir ganz schnell, wo wir sagen, also ich habe doch 30 Tage Urlaub verdient oder 35, ja, weil ich noch krank bin, noch 5 Tage obendrauf. Und eben für mich selbst immer nur, wie bekomme ich das Beste, wie komme ich voran, wie ist die Arbeit am leichtesten, also wie geht es mir am allerbesten. Und am Ende merke ich, wenn ich das so ansetze, wird kein Glück in meinem Beruf sein. Wenn es nur leicht und nur einfach und nur alle für mich da sind, wird am Ende doch für mich kein Glück dabei rausspringen. Weil es nicht glücklich ist, egoistisch zu sein. Da ist kein Glück drin. Da kannst du noch so reich sein, noch so viel haben. Es ist kein Glück darin zu finden. Oder nehmen wir doch heute Abend als letzten Punkt nochmal die Ehe, oder wenn ich sie am Anfang schon bemüht habe. Weil ich glaube, dass das für uns Ehepartner so wichtig ist, dieses erste Gebot auch in die Ehe mit hineinzunehmen. Also, wenn wir dieses erste Gebot, Gott zu lieben, in unsere Ehe mit hineinnehmen, dann bedeutet Liebe Gott, dass ich mich darum bemühe, mich damit zu beschäftigen, wie hat Gott sich eigentlich die Ehe gedacht. Also hier unter uns sitzen ein paar Leute, die haben jahrelang studiert, die haben Abi gemacht, ja, und die haben im Laufe ihres Berufslebens noch viele Qualifizierungen obendrauf gesetzt. Also ein paar von euch kenne ich ja, das betrifft auch mein Leben, ist auch so, ja. Jetzt mal Hand aufs Herz, wie viel hast du als Ehemann, als Ehefrau investiert an Weiterbildung und Ausbildung und Studium für die Ehe, in der du lebst? Genauso wenig wie bei mir, oder? Ja. Und das ist doch das Wichtigste, oder? Also wir beschäftigen uns im Grunde so gut wie gar nicht in der Ehe. Wir versuchen unser Bestes, vielleicht versuchen wir das. Aber so wirklich beschäftigen tun wir nicht. Fang doch mal an, die Bibel mit der Frage zu lesen, Herr Jesus, wie hast du dir das eigentlich gedacht, wie ich mit meinem Ehepartner umgehen soll? Dass ich Gott an die erste Position stelle. Und wenn du noch nicht verheiratet bist, noch nicht, die Frage zu stellen, Herr, wer ist denn die Richtige für mich? Dass du nicht anfängst, deine Maßstäbe anzulegen bei den Mädels und den Männern, die da sind, zu sagen, na, wer könnte da passen, sondern dass du anfängst zu beten, zu sagen, Herr, was möchtest du eigentlich, wenn ich heiraten soll? Und was finde ich, in deinem Wort über die Ehe, wie muss ich die Ehe anpacken? Wie müssen wir auch jetzt, nach wie vielen Ehejahren vielleicht, unsere Ehe ganz neu anpacken, damit es endlich anfängt zu funktionieren, was vielleicht schon seit Jahrzehnten nur ein großer Graus ist. Und das, was ich zwischendurch schon mal angemerkt habe, wenn es um unseren Nächsten geht, da ist das in der Ehe ganz einfach, oder? Das ist mein Ehepartner, der Nächste, ne? Nicht ich bin das, sondern der Ehepartner. Und den soll ich lieben wie mich selbst. Also es gehört schon zusammen, aber das ist mein Nächster. Und kein anderer, ist schon mal klar, da ist kein anderer. Wenn es um deinen Nächsten geht, dann geht es um den, mit dem du verheiratet bist und niemand anderes. Ist alles ausgeschlossen. Das ist dein Nächster. Da muss die Frage sein, was kannst du für deinen Ehepartner tun, damit er oder damit sie eine erfüllte Ehe erlebt? Hast du schon mal die Frage gestellt oder schon mal das Gespräch geführt, mit deinem Ehepartner zu fragen, bist du glücklich mit mir oder was kann ich tun, damit du glücklich bist? Hast du das je gewagt, das zu tun? Das solltest du, wenn du anfängst, Jesus zu lieben und sein Wort zu halten. Indem du für deinen Nächsten da bist, ihn reich zu beschenken, ihm alles zu geben, völlig bedingungslos, völlig bedingungslos. Ich weiß, das ist ein hohes Risiko, weil wir sind ja die Phileo-Typen, oder? Wir erwarten ja, da muss doch was rausspringen. Wer ist denn so blöd, der alles bedingungslos gibt und nichts erwartet? So doof kann doch keiner sein, oder? Und Jesus sagt, Liebe bedingungslos, ohne etwas zu erwarten. Ihr lieben Leute, wenn wir das anfangen zu tun, dann revolutionieren wir diese Welt und nicht nur unsere Ehe. Aber es ist natürlich in dieser Welt, mit diesen Menschen, mit dir und mir, also super gefährlich, dass das missbraucht wird. Und das ist mir völlig klar. Und diese Angst geht mit uns. Aber Jesus, nicht der Prediger von heute Abend, versteht ihr? Jesus ruft dich und mich auf, Gott bedingungslos, ihn bedingungslos zu lieben. Und das auch mit meinem Nächsten zu tun. Und auch mit mir selbst. Und auch mit mir selbst. Und wir kommen auch vor in dieser Frage in der Ehe, wie es mit uns ist. Und die Frage ist, wie kann ich mich auf meinen Partner am besten einstellen? Und das halte ich für sehr relevant. Ganz hier unten können manche vielleicht gar nicht sehen, weil es so tief ist. Was brauche ich, um glücklich zu sein? Ich glaube, manche, gerade wenn man egoistisch eingestellt ist, die bringen das jeden Tag auf den Tisch. Aber ich glaube auch, es gibt eine Menge an Ehen, die nicht so glücklich sind, weil du nie gesagt hast, was du eigentlich brauchst, um glücklich zu sein. Und der andere hat es noch nicht rausgefunden. Und das braucht auch viel Mut. Offen in der Ehe. Jetzt bin ich schon über 25 Jahre verheiratet. Und ich würde sagen, wir führen eine offene Kommunikation. Und doch weiß ich, wie schwierig manche Punkte sind, die ich bis heute nicht richtig auf den Punkt bringe zu sagen. Ja, weil sie so sind, wie sie sind. Und weil ich dann doch denke, ach nee, das kannst du nicht machen, kannst nicht so sagen. Und man hofft so, dass der andere es doch dann erfüllt, aber man rückt nicht raus mit den eigenen Dingen, oder? Und das ist auch wichtig, dass wir das in den Blick nehmen, dass wir es nicht zum Zentrum aller Dinge machen. Versteht ihr mich? Dieses Ich selbst darf nicht da oben hinrücken, Gott zu lieben. Dann bin ich das Zentrum. Aber es gehört auch in eine Ehe hinein, in eine Partnerschaft hinein, miteinander klarzustellen, was für einen wichtig ist. Auch in deinem Beruf. Auch in deinem Beruf. Und da gibt es Leute, für die ist nicht wichtig, noch 500 Euro oder 1000 Euro Gehaltserhöhung zu bekommen, und dann sind sie glücklich. Und der Chef versucht ständig mehr Geld zu geben. Nein, da ist vielleicht die Freiheit zu haben, mal früher Schluss zu machen oder während der Arbeitszeit zum Arzt zu gehen, weil man sowieso 5-10 Stunden mehr am Tag arbeitet. Vielleicht sind es andere Dinge, die jemand braucht, um richtig glücklich im Beruf zu sein. Es hat nichts mit Geld zu tun und der Chef denkt nur, oh, jetzt werde ich dem noch mehr Geld bezahlen, weil das so ein toller Mitarbeiter ist. Nein, Zufriedenheit am Arbeitsplatz hat nicht nur mit Geld zu tun und nicht nur mit Positionen zu tun. Es sind viele andere Dinge. Und so ist es in der Ehe auch. Da gibt es so viele Dinge, die vielleicht manchmal total banal sind. Wenn dein Ehepartner die erfahren würde, denkst du, warum hast du das schon früher gesagt? Total banal. Und deswegen reden wir vielleicht nicht drüber. Also es sind nicht nur die großen Dinge, sondern es sind manchmal die kleinen Dinge, die dann immer so unerfüllt bleiben und wir hinten anstehen. Und darüber müssen wir anfangen, ehrlich zu reden. Vielleicht ist das alles, was wir gerade gemacht haben, mit diesen drei Punkten aus der Organisationsentwicklung ein bisschen zu abstrakt. Aber dann bleib doch einfach bei dem, liebe Jesus, indem du seine Gebote hältst und anfängst zu tun, was er sagt, den Nächsten höher zu achten und dich dabei nicht zu vergessen, das zu leben und wirklich auf den Punkt zu bringen. Und gerade bei der Ehe, aber auch bei vielen anderen Dingen, hat es damit zu tun, dass ich anfange, die Bibel zu lesen und mit der Frage, Herr Jesus, was soll ich denn tun, damit du geehrt wirst? Wenn ich anfange, die Bibel so zu lesen, dann kommt sie in meinen Alltag hinein und dann wird sie mein Leben verändern. Und zum Schluss noch zwei ganz kurze Punkte und dann möchte ich schließen. Das dritte ist, Liebe ist nicht Gesetzlichkeit, die im Handeln das Heil sucht. Martin Luther, wir sind Reformationsjahr, der ist immer unterwegs gewesen, hat gefragt, wie finde ich nur einen gnädigen Gott, bis er gecheckt hat, er hat einen gnädigen Gott. Und genauso ist es. Du und ich, wir können gar nichts tun, dass uns Gott nur einen Hauch mehr lieben würde oder für uns wäre. Gar nichts. Weil Gott uns uneingeschränkt liebt und das Beste für uns will. Und weil er das tut, kann ich anfangen, anders zu handeln. Verstehst du? Das ist die Basis. Ich kann nichts tun, dass Gott mich mehr liebt, sondern weil Gott mich so sehr liebt, kann ich alles anfangen, für ihn zu tun. Das ist der erste wichtige Punkt, der hier noch dazugehört. Und das zweite eben ist, dass die Liebe zu Jesus eben aus dem Heil kommt. Weil Gott alles für mich getan hat, kann ich anfangen, anders zu sein. Es ist schon alles erreicht und deswegen kann ich anders leben mit seiner Hilfe und mich langsam auf den Weg machen. Und das wünsche ich dir und mir, dass Jesus zu lieben nicht nur so eine Floskel ist oder so ein je unerreichbares Ziel, sondern weil er uns diesen Auftrag gibt, das zu tun, ihn zu lieben, dass wir anfangen, danach zu handeln und dann auch erleben, wie unser Leben dadurch verändert wird. Und die Erfahrung, die wünsche ich dir. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort und für diesen Abend. Vielleicht war es ein bisschen lang und an manchen Punkten nicht so klar, aber ich bete einfach darum, dass wir das lernen. Dieses eine Gebot, in dem sich alles zusammenfasst, den Vater im Himmel, Gott zu lieben und unseren Nächsten wie uns selbst, dass wir anfangen, das in unseren Alltag umzusetzen, wenn es um unsere Kinder geht, um unseren Beruf, um unsere Ehe, wenn es um die Frage geht, wie wir mit Geld umgehen, dass wir das auf den Schirm bekommen und uns fragen, wie wir dich vor allem und zuallererst ehren können und was unser Nächster davon hat, zum Segen hat und wie es uns auch wirklich hilft oder wo wir vielleicht betrogen sind im Umgang mit unserem Geld. Herr, es gibt so viele Lebensbereiche, in denen wir gefordert sind und ich bete, Herr, dass wir lernen, dich mit einzubauen und nach dir zu fragen und dann auch überrascht werden, wie du uns führst, uns praktische Entscheidungen schenkst, Umgangsweisen und dass wir merken, wie unser Leben reicher wird, weil du an erster Stelle in unserem Leben stehst. Und dazu segne uns. Amen. Wir singen.